Falscher Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke
mit Max
und mit mir, Hans. Max, wir reden heute mal wieder über einen, ich würde fast sagen, relativ klassischen Fall, zumindest für diesen Podcast. Und zwar reden wir heute wieder über einen Flugzeugabsturz.
Richtig, das ist ein Fall, den ich schon länger machen wollte und der auch ab und zu von unseren Hörerinnen und Hörern als Wunsch bei uns gelandet ist über Instagram, katastrophen.podcast, by the way, falls ihr uns schreiben wollt. Der Fall ist zum einen spannend, weil er Bezug hat zu Deutschland. Das ist tatsächlich der Flugzeugabsturz mit den meisten deutschen Opfern jemals. Und zum anderen wirft dieser Flugzeugabsturz auch ein Licht auf, ja, so die Tourismusgeschichte oder die Bedingungen des Tourismus so 90er Jahre, als das losging mit Charterflügen, als auch Fernreisen auf einmal billiger geworden sind, erschwinglich, als es so ein Massenphänomen geworden ist, dass man weit weg fliegt, um Urlaub zu machen, eben nicht nur mit dem Auto irgendwie nach Italien oder so, sondern sich eben in ein Flugzeug setzt. Und das alles zusammen finde ich einen sehr interessanten, gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig tragischen Fall.
Ich bin ja insgesamt immer sehr interessiert daran. Also ich finde es immer total spannend, wenn wir uns so Fälle vornehmen, die so eine kleine Zeitreise sind in eine Zeit, wo irgendwas Neues beginnt. Wir hatten ja auch schon mal über die Anfänge der Luftfahrt gesprochen. Da hatten wir einen Mehrteiler drüber gemacht, weil wir kennen ja heutzutage so, ja, das moderne Reisen mit Flugzeugen, wo es irgendwie völlig normal ist, sich für eigentlich ziemlich wenig Geld irgendwie jetzt ein Ryanair-Ticket oder sowas zu holen oder mit EasyJet einmal eben nach UK oder in irgendein anderes europäisches Land zu fliegen. Und ich finde das immer ganz spannend, weil das ist ja so, wir sind ja so wie Fische im Wasser quasi, die es nicht groß anders kennen sozusagen. Und wenn man jetzt mal in so eine, und das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig lange her, der Fall, über den wir heute sprechen, da nochmal so zurückgeht und auf einmal ist man wieder in so einer Zeit, da ist das was völlig Neues einfach, dass man jetzt sich auf einmal für sehr erschwingliche Preise in den Flieger setzt und ja, zum Beispiel in die Dominikanische Republik, wie in diesem Fall, fliegt.
Absolut. Ich denke sehr oft daran, dass wir jetzt so in den 30ern sind und wir könnten, sag ich mal, ein Großteil von uns könnte ja einfach irgendwie einen Langstreckenflug buchen, ohne dass man, ja, als wäre das noch irgendwie so was wahnsinnig Besonderes. Aber wenn ich denke, als meine Eltern zum Beispiel in dem Alter waren, war das ja quasi, niemand ist da irgendwie in die USA geflogen oder ist irgendwie Backpacking durch Südostasien. Also das war ja absolut fern der Realität. Und wie viel sich da verändert hat in relativ kurzer Zeit, muss man ja wirklich sagen, finde ich schon auch beachtlich, ja.
Auf jeden Fall. Und da ist ja auch dann eine Menge zusammengekommen zu bestimmten Zeiten. Also es gab ja quasi so Schübe, dass zum Beispiel in den 70ern begann es ja so einigermaßen, dass Flüge doch auch deutlich sicherer geworden sind zum Beispiel. Dass durch neue Methoden, die Flugzeuge, durch neue Technologien, die Flugzeuge auch effizienter geworden sind, das Ganze billiger wurde und so weiter. Und ja, auch neue Geschäftsmodelle im Grunde genommen gefunden wurden. Wenn dich erinnerst, wo wir über die Anfänge der Luftfahrt sprechen, wo eben Leute noch im Abendkleid und Anzug im Flieger saßen.
Das stimmt. Und heute gibt es Leute wie Hans, der mit Jogginghose boardet. Unvorstellbar zum damals, Beispiel. Ja.
Zum Beispiel. Aber ich bin ja auch Economy geflogen. Ja. Und das ist ja auch so eine, ich sag mal, eine Evolution des Geschäftsmodells, dass du heutzutage ja auch im Grunde genommen so auf so Langstreckenflüge, nehmen wir mal so Transatlantikflüge, funktionieren ja auch vor allem, weil es da gut in der Business Class sitzen jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig viele Leute im Anzug wirklich. Ja. Aber dass das zum Beispiel eben Das ist ja ein neues oder ein Geschäftsmodell, was vor 30, 40 Jahren in dem Sinne auch nicht gab, dass du eben eine große Economy hast, wo tatsächlich gar nicht so viel verdient wird, aber natürlich trotzdem das Flugzeug voll bekommst und gleichzeitig hast du so eine Business und First Class, die im Grunde genommen den Flug subventioniert.
Ja, genau.
Also viele, viele Veränderungen, die so über die Jahrzehnte dazu geführt haben, zu dem, was wir jetzt im Grunde genommen haben. Aber heute sprechen wir ja über ein Flug 1996. Also würde ich sagen, wollen wir uns mal in die Zeit zurückbegeben?
Machen wir, genau. Es ist der 6. Februar 1996. Am Abend beginnt am Flughafen Puerto Plata in der Dominikanischen Republik das Boarding für den Birkenair-Flug 301. Über Neufundland in Kanada sollte es über Berlin-Schönefeld nach Frankfurt gehen. An Bord dieses Charterflugs waren 189 Menschen, hauptsächlich Touristen. Alleine 167 Passagiere besaßen die deutsche Staatsangehörigkeit. Gegen 23.40 Uhr rollt die Boeing 757 auf die Startbahn und nimmt Kurs Richtung Deutschland. Doch dort sollte die Maschine nie ankommen. Schon während des Starts gerät die Boeing in Schwierigkeiten. Auf der Startbahn bemerkt der Kapitän, dass sein Geschwindigkeitsmesser einen falschen Wert anzeigt. Der des Co-Piloten arbeitet aber korrekt und so wird der Start auch nicht abgebrochen. Eine fatale Entscheidung. Nach nur 5 Minuten in der Luft gerät das Flugzeug außer Kontrolle. Der Autopilot deaktiviert sich. Die Piloten versuchen trotz falscher Geschwindigkeitsdaten die Maschine unter Kontrolle zu bringen. Doch ohne Chance. Es kommt zu einem Strömungsabriss. Die Boeing stürzt in das Meer. Es gibt niemanden, der den Absturz überlebt hat.
Also wirklich ein wahnsinnig tragischer Fall. Keinerlei Überlebende. Die Maschine war gerade mal 5 Minuten in der Luft. Und da gibt es einfach eine ganze Menge, über die wir hier sprechen können, denke ich. Und ein interessanter Aspekt an dieser Katastrophe ist ja auch die Fluglinie. Die Airline, das war die Birken Air. Und was kannst du uns dazu erzählen und da auch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte?
Ja, also tatsächlich ganz so einfach oder eindeutig ist das gar nicht mit Birken Air, aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Denn man muss bei diesem Fall ein bisschen früher anfangen. Es gab nämlich einen Reiseveranstalter zu dieser Zeit, das war Öger Tours. Ich glaube, das ist ein Name, der vielen auch ein Begriff ist.
Auf jeden Fall.
Ja, und wie ich auch erwähnt hatte, waren ja vor allem oder in der Mehrheit deutsche Staatsbürger an Bord dieser Maschine. Und diese deutschen Gäste, die hatten alle über Öger Tours gebucht. Öger Tours gibt's übrigens auch noch bis heute, sprechen wir auch später nochmal ausführlicher, wie es mit Öger Tours weiterging. Und Öger Tours, das war so, ja, so mit einer der ersten großen Player auf dem Pauschalreisenmarkt. Pauschalreisen, das war ja auch etwas, was so in den 80er, 90ern so an Fahrt gewonnen hat, was einfach von vielen dann genutzt wurde. Öger Tours gibt's aber schon viel länger. Und zwar gegründet hat dieses Unternehmen Vural Öger 1969, also wirklich lange her, in Hamburg. Er selbst war Deutsch-Türke und hat ein Reisebüro aufgemacht und einfach ein Flugzeug gechartert. Und er hat sich vor allem auf Flüge in die Türkei spezialisiert, denn ganz klassisch, 69, das war dann auch so, ja, das Zeit, wo viele Gastarbeiter aus der Türkei hier waren, wo aber auch viel Einwanderung da war, wo sich Gastarbeiter niedergelassen haben und Familien gegründet haben. Und er hat sich eben darauf spezialisiert, seine Landsleute nach Hause zu bringen, zu ihren Familien in der Türkei, zum Heimatbesuch, zum Urlaub machen und dann eben wieder zurück nach Deutschland oft, weil sie eben als Arbeiter hier waren oder weil sie sich ohnehin schon niedergelassen hatten in Deutschland. Also das war so die Zeit Ende 60er, 70er Jahre, 80er Jahre, wo das Ganze dann auch wirklich, ja, floriert ist, dieses ganze Business. Und er war zum Beispiel auch der Erste, der Direktflüge von Hamburg in die Türkei angeboten hat. Und wie gesagt, das alles ziemlich erfolgreich. 1986 wurde dann die Öger Tours GmbH gegründet und damit war er ja quasi Pionier für Pauschalreisen für Deutsche in die Türkei. Er hat sich dann aber auch recht schnell breiter aufgestellt, hat nicht nur Pauschalreisen in die Türkei angeboten, sondern zum Beispiel auch nach Ägypten, Tunesien und eben auch in die Dominikanische Republik.
Finde ich jetzt schon eine richtig spannende Karriere. Und er war ja auch, wie heißt's, bei Höhle der Löwen, dieser Unternehmershow, da ist er ja später auch aufgetaucht. Und ich muss tatsächlich auch sagen, wenn ich mich so an die 90er zurückerinnere, so dieses Ögertours-Logo und so weiter, war als Kind da auch mal in der Türkei, dann irgendwie auf so einem klassischen Türkei-Urlaub damals. Und ja, irgendwie so dieser Name, dieses Logo, das kannte man auf jeden Fall. Also ich denke, alle, die sich noch so einigermaßen an die 90er erinnern können, werden mit dem Namen Ögertours was anfangen können. Und an dieser Karriere, ich finde das ja spannend, weil das ist ja wirklich fast schon so wie Symbol, dass er so 69 angefangen hat, erst mit dieser Nische, mit der er total erfolgreich war, dann später eben gemerkt hat, boah, da ist so ein richtiger Massenmarkt dafür da. Und darüber kann man ja, oder darin kann man ja auch wirklich sehen, wie viel Bedeutung der Tourismus über die Jahre gewonnen hat. Also wie reisefreudig auch die Deutschen geworden sind und natürlich auch wie, ja, wie groß der Markt ist, wie viel Geld man damit verdienen kann.
Ja, definitiv. Es gibt übrigens Ögertours bis heute noch. Es gehört jetzt einer Holding, alles relativ kompliziert, zumindest für jemanden wie mich, der jetzt so mit Wirtschaftsrecht und so weiter sich nicht so gut auskennt. Ist aber als Marke tatsächlich immer noch auf dem Markt, wenn auch nicht mehr ganz so präsent oder alleinstehend wie das, wie du erwähnt hast, so in den 90ern waren. Weil dieses Logo, auch das ja, kenne ich irgendwie auch so von Reisebüros im Schaufenster. Also war halt einfach so ein Big Player, würde man heute sagen.
Auf jeden Fall. Und wir hatten ja gerade die Airline angesprochen. Also Ögertours war der Reiseveranstalter von dieser Reise. Und der Flug selbst wurde ausgerichtet von Birgen Air. Wie kommen die jetzt ins Spiel? Was war da die Beziehung zwischen den beiden?
Ja, das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Birgen Air selbst war eine türkische Airline, 1988 gegründet, und Birgen Air hat sich auf Charterflüge und Sonderflüge für türkische Gastarbeiter spezialisiert, also auch das, womit Ögertours angefangen hat. Und als es dann so mit dem Massentourismus in die Türkei so richtig losging, hat sich Birgen Air einfach mit Ögertours zusammengetan. Also die beiden haben eng kooperiert und dadurch konnten Ögertours und die Birgen Air beide sehr gut expandieren und einfach sehr gutes Geld verdienen. Und für den Winter 1994, 1995, da hat dann Ögertours die Dominikanische Republik verstärkt in ihr Angebot aufgenommen, als Ziel eben für deutsche Kunden. Und dafür hat aber Ögertours eine Partnerschaft gebraucht mit einer Airline, die eben die Kunden von Ögertours in die Domrep fliegt. Und die Wahl fiel dann wieder auf Birgen Air, weil die Airline aus finanziellen Gründen war Birgen Air natürlich für Ögertours attraktiver, einfach weil sie zu billigeren Konditionen diese Charterflüge machen konnten als jetzt deutsche Anbieter. Eben auch, weil die Lohnkosten in der Türkei billiger waren als zu dieser Zeit in Deutschland. Und deshalb war Birgen Air wieder, ja, der Kooperationspartner, mit dem Ögertours das Ganze dann durchgeführt hat.
Ich denke, aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts werden jetzt schon merken, so, oh, da ist irgendeine Entscheidung getroffen worden, einfach nur, weil es billiger ist. Das hatten wir schon in vielen Fällen und das hat in den allermeisten Fällen zu nichts Gutem geführt. Gab es denn hier auch wieder ein Problem damit?
Ja, tatsächlich, da kommen wir später nochmal ausführlicher darauf zu sprechen. Es gab aber zunächst noch ein ganz anderes Problem für Ögertours, aber ein ziemlich großes Problem. Denn die Birgen Air als türkische Airline besaß nämlich gar keine Strecken- und Flugrechte auf der Route zwischen Deutschland und der Dominikanischen Republik. Also die durften da gar nicht fliegen. Und um dieses Problem zu lösen, kam Birgen Air und Ögertours dann auf eine andere Idee. Sie gingen eine Kooperation ein, und zwar mit einer weiteren Airline, einer neu gegründeten Airline, und zwar einer Airline aus der Domrep selbst, die hieß Alas Nacionales. Die hatte ihren Sitz in Puerto Plata. Und diese dominikanische Airline, die hatte die notwendigen Strecken und Flugrechte gehabt, hatte aber wiederum ein anderes Problem. Die hatte nämlich gar kein Flugzeug. Und jetzt hat man das Ganze dann ein bisschen, sag ich mal, konstruiert. Und zwar hat man einfach sich überlegt, okay, die Flüge von Alas Nacionales, von dieser Airline, die diese Rechte hat, die werden dann einfach von Birgen Air Maschinen durchgeführt. Und das Ganze war eben ein Deal mit dieser dominikanischen Airline. Und zwar hat man Alas Nacionales pro beförderten Passagier 10 D-Mark damals gezahlt. Das war so der Deal, der auch zustande kam. Und die Bürgen Air hat dann einfach eine Boeing 767 in die Dominikanische Republik geflogen, wo das Flugzeug dann auf Alas Nacionales registriert wurde, aber weiterhin die Farben von Bürgen Air trug. Also nur der Schriftzug wurde geändert, ansonsten sah dieses Flugzeug im Grunde aus wie vorher. Und damit waren alle Probleme gelöst und kurz darauf begannen dann auch die Charterflüge zwischen der Domrep und Deutschland.
Das klingt alles erstmal so ein bisschen wild, ist glaube ich aber, ich glaube heutzutage auch fast relativ normal. Ich finde, das sieht man ja auch manchmal, wenn man selbst fliegt und dann sieht man kurz vorher nochmal, okay, der Flug wird allerdings tatsächlich von einer anderen Airline durchgeführt, aber trotzdem schon so ein bisschen dieses Konstrukt, also im Grunde genommen, die einen haben die Streckenrechte oder dürfen die Strecke fliegen, diese dominikanische Airline. Die anderen, Bürgen Air, dürfen die Strecke nicht fliegen, aber haben das Flugzeug. Und dann wird, das fand ich ein bisschen verrückt, einfach so quasi nochmal so das Flugzeug rübergeschickt und das Logo irgendwie etwas geändert. Oder der Schriftzug wurde geändert. Spannende Konstruktion auf jeden Fall. Und das spielt ja auch noch eine Rolle. Also wenn wir uns den Flug genauer anschauen, denn die Katastrophe beginnt, wie bei vielen Fällen, die wir besprochen haben, schon im Grunde genommen bereits am Boden. Und zwar mit einer, und das wird sich ja später dann herausstellen, verhängnisvollen Entscheidung, richtig?
Genau. Wie eben erwähnt, spielt diese Boeing 767 von Bürgen Air, die eben quasi ausgeliehen wurde in die Domrep, eine wichtige Rolle. Denn Alas Nacionales führt ja diesen Flug durch von der Domrep nach Deutschland mit eben dieser ehemaligen oder eigentlich immer noch Bürgen Air Maschine. Es gab aber noch eine zweite Maschine und zwar eine Boeing 757. Das war eine Bürgen Air Maschine, die an eine argentinische Airline vermietet wurde. Auch hier, um ja Flüge zwischen Buenos Aires und Deutschland durchzuführen, auch aus ähnlichen Gründen. Und als dann dieses Mietverhältnis oder diese Kooperation mit der argentinischen Airline vorbei war, hat die Bürgen Air diese Boeing 757 in Puerto Plata, dem Flughafen in der Domrep, erstmal abgestellt, dort stehen gelassen, weil sie jetzt erstmal nicht gebraucht wurde, weil für die Flüge Domrep Deutschland wurde ja die 767 hergenommen. Also 757 ist also erstmal abgestellt. Ja, und hier nimmt die Katastrophe im Grunde ihren Lauf, denn am Abend des 6. Februar 1996 sollte dieser Bürgen Air Flug 301 beziehungsweise offiziell Alas Nacionales Flug 301 in Puerto Plata starten und dann mit Zwischenlandung in Berlin-Schönefeld nach Frankfurt fliegen. Bei den Vorbereitungen für diesen Flug stellte die Crew aber fest, dass eine Hydraulikpumpe defekt war und so konnte man mit dieser Maschine nicht losfliegen. Die konnte einfach nicht starten. Man hat dann bei Bürgen Air umdisponiert und das war ja eigentlich eine relativ einfach zu lösende Sache, denn es stand ja noch eine weitere Maschine auf diesem Flughafen rum. Eben diese besagte 757, die an die argentinische Airline ausgeliehen war und jetzt eben ja quasi ungenutzt und geparkt in Puerto Plata bereitstand. Also, sag ich mal, als Flugdispatcher-Sicht eine einfache Sache. Okay, dann nehmen wir einfach die andere Maschine, die gehört ja sowieso auch der Bürgen Air. Also ja, kein Problem. Man kann die Fluggäste nach Hause befördern. Ja, und so hat man dann einfach beide Flugzeuge kurzerhand ausgetauscht und statt der Boeing 767 fliegt jetzt die Boeing 757 nach Deutschland. Was aber für die Katastrophe entscheidend sein wird. Die Maschine stand seit 20 Tagen komplett unbenutzt auf dem Flughafen in Puerto Plata und ja, wird jetzt quasi von der einen Minute auf die andere relativ spontan wieder in den Dienst gestellt.
Das finde ich total krass. Also als ich das gesehen habe, da habe ich mir gedacht, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das heutzutage noch so machen würde. Da einfach zu sagen, unser erstes Flugzeug ist kaputt, nehmen wir doch diese andere Maschine, die hier seit 3 Wochen auf der Startbahn steht oder am Flughafen rumsteht, fand ich bemerkenswert, würde ich sagen. Und wie du gesagt hast, hat natürlich auch wirklich eine absolut verhängnisvolle Entscheidung. Wie ist dann der Flug genau verlaufen?
Ja, es ist jetzt so kurz vor Mitternacht. Der Flieger rollt in Puerto Plata auf die Startbahn. An Bord sind 176 Fluggäste, davon sind 167 Deutsche und 13 Besatzungsmitglieder. Der Flieger war ziemlich verspätet, ungefähr 4 Stunden. Das liegt auch an diesem Flugzeugwechsel, denn erst wurde natürlich das Problem festgestellt, dann wurde überlegt, was machen wir, da muss der neue Flieger ans Gate gerollt werden und so weiter. Das dauert natürlich alles, also 4 Stunden Verspätung ungefähr. Ja, und die Probleme, die beginnen dann im Grunde schon auf der Startbahn, beim sogenannten Startlauf. Also das ist das, das kennt jeder, wo der Flieger immer schneller und schneller wird, um eben die Geschwindigkeit zum Abheben zu erreichen. Da fällt dem Kapitän etwas auf. Sein Geschwindigkeitsmesser, also quasi sein Tacho, funktioniert nicht richtig. Ihm wird die korrekte Geschwindigkeit nicht angezeigt. Er fragt dann auch ganz irritiert seinen Crewpiloten, ob denn sein Anzeiger richtig funktioniert. Der antwortet auch mit einem Ja. Und hier passiert im Grunde schon der erste Fehler. Der Fehler, der dann kurz darauf den Tod aller Passagiere bedeuten wird. Denn zu diesem Zeitpunkt hätte der Start noch abgebrochen werden können. Also er war noch nicht auf dieser Geschwindigkeit, wo der Start zwangsläufig dann durchgeführt werden muss, wo das Flugzeug abheben muss. Es wäre noch gegangen. Aber wie wir wissen, das macht der Kapitän nicht. Und trotz seines defekten Geschwindigkeitsanzeigers wird der Start fortgesetzt und die Maschine hebt auch ab.
Was ja auch, also genau, das finde ich auch spannend, dass da nicht abgebrochen wurde, aber wie ging das dann genau in der Luft weiter? Welche Auswirkung hatte die kaputte Geschwindigkeitsanzeige?
Ja, in der Luft funktionierte der Geschwindigkeitsanzeiger des Kapitäns wieder, aber auch nur scheinbar. Also vermeintlich hat er funktioniert, zumindest sah es für den Kapitän so aus, denn er zeigt nämlich wieder Werte an, denn vorher unten beim Startlauf hat dieser Anzeiger gar keine Werte angezeigt, aber es waren, du ahnst es vielleicht schon, die falschen Werte. Beim Kapitän wurden jetzt 350 Knoten als Geschwindigkeit angezeigt und beim Crewpiloten nur 200 Knoten. Die Frage ist jetzt natürlich, was war der korrekte Wert? Wie wir im Nachhinein wissen, der korrekte Wert war natürlich der vom Co-Piloten, diese 200 Knoten. Aber die Besatzung im Cockpit kümmerte sich gar nicht ja so ernsthaft um diese unterschiedlichen Anzeigen. Also man hat ja hinterher auch dann die Daten ausgewertet, Stimmrekorder und so weiter. Eine wirkliche Fehlerbehebung, ja, Störungsbehebung haben die beiden Piloten nicht gemacht. Und was jetzt noch dazu kommt, die Piloten schalten den Autopiloten ein, wie das ja üblich ist, sobald ein Flugzeug dann eben in der Höhe ist. Und dieser Autopilot greift aber die Daten vom Geschwindigkeitsmessers des Kapitäns ab, also die falschen Werte. Und das führt jetzt aber zu Fehlermeldungen. Sie bekommen eine sogenannte Overspeed-Warnung angezeigt, also dass der Flieger eben zu schnell fliegt, denn zur Erinnerung, der Geschwindigkeitsmesser des Kapitäns weist ja eine viel höhere Geschwindigkeit auf als die reale, geflogene und korrekte Geschwindigkeit, die beim Co-Piloten angezeigt wird. Das heißt, für den Autopiloten sieht es jetzt so aus, als wäre das Flugzeug viel zu schnell unterwegs. Und dadurch greift jetzt auch der Autopilot ja automatisch ein und führt ein Manöver durch. Und zwar wird der Anstellwinkel vergrößert und der Schub reduziert, um diese vermeintlich zu hohe Geschwindigkeit zu korrigieren. Und Flugexperten, die sich diesen Unfall hinterher angeschaut haben, sagen auch, im Grunde hätte eigentlich jedem Piloten auffallen müssen, dass diese Geschwindigkeitswerte falsch waren, dass der Flieger nicht so schnell ist. Und die Crew hätte eben eingreifen müssen und hätte eben diesen Autopiloten das nicht korrigieren lassen. Aber ja, all das ist unterblieben.
Das erinnert mich fast ein bisschen an die Boeing 737 Max-Fälle, wo ja, da war der Sensor kaputt und hat zur Katastrophe geführt. Hier hätte es den Piloten oder war es, hätte es den Piloten eigentlich absolut deutlich sein müssen, dass mit dem Geschwindigkeitssensor nicht, was nicht richtig in Ordnung ist. Finde ich so ganz spannend. Aber hier, genau wie du gesagt hast, im Grunde genommen hätte die Crew eigentlich verstehen müssen, was passiert und eingreifen müssen. Aber das haben sie ja nicht getan.
Genau, das haben sie nicht getan. Und ja, die Piloten arbeiten immer noch nicht wirklich am Problem. Und es geht dann kurze Zeit später wirklich ja Schlag auf Schlag, denn im Cockpit taucht jetzt die Warnung vor einem Strömungsabriss auf. Das ist ein Begriff, den wir schon in sehr vielen unserer Fälle, wo wir über Flugzeugabstürze reden, erwähnt haben. Strömungsabriss ist im Grunde, also ein Flugzeug kann sich nur in der Luft halten, solange die Luft die Tragflächen quasi ordnungsgemäß umströmt und dabei einen Unterdruck oberhalb des Flügels erzeugt. Und sobald diese Strömung nicht mehr da ist, gerät eben dieses Flugzeug ins Schwanken, ins Strudeln, gerät außer Kontrolle und das Ganze nennt man dann Strömungsabriss. Und diese Warnung taucht eben jetzt im Cockpit auf. Und eigentlich ist das für jeden Piloten, egal in welcher Situation er gerade ist oder was er gerade macht, ist das ein absolutes Alarmzeichen. Er muss hier sofort reagieren, denn ein Strömungsabriss ist, sag ich mal, lebensgefährlich für einen Flug oder für das Flugzeug selbst. Und eigentlich muss er eben auf diese Warnung sofort reagieren durch ein Absenken des Flugzeugs und durch eine Schuberhöhung, damit eben dieser Druck, dieser Luftstrom wieder so in der Form ist, wie das gewünscht und nötig ist. So, und du ahnst es vielleicht, bei diesem Flug, bei diesem Bürgenerflug ist genau das nicht passiert. Also von den Stimmrekorderaufzeichnungen her kann man das auch ganz gut nachvollziehen. Scheinbar war dem Crewpiloten schon irgendwie bewusst, dass etwas nicht stimmt, aber der Kapitän hat nicht so reagiert, wie er sollte. Es dauert dann ein paar Sekunden und erst dann wird auch dem Kapitän eigentlich bewusst, wie ernst die Lage ist und er greift ein, er will die Nase des Flugzeugs nach unten drücken. Das Problem dabei ist, dass der immer noch aktive Autopilot aber darauf eingestellt ist, genau das Gegenteil zu tun, nämlich die Nase nach oben zu drücken, weil er davon ausgeht, dass der Flieger zu schnell unterwegs ist und er deshalb diesen Anstellwinkel eben verändern will, damit das Flugzeug langsamer wird. Und der Kapitän will aber genau das Gegenteil. Er will ja den Schub wieder erhöhen. Also genau das, was der Autopilot verhindert. Und im Grunde ist die Besatzung von diesen unterschiedlichen Geschwindigkeitswerten komplett verwirrt. Also sie können nicht so wirklich nachvollziehen, was der Autopilot macht und sie reagieren selbst auch viel zu spät und auch viel zu schlecht auf das alles. Ja, und so läuft das alles auf eine Katastrophe zu. Das linke Triebwerk bekommt dann auch diesen Strömungsabriss. Dadurch kippt diese Boeing 757, macht eine Drehung, also wirklich eine komplette Drehung, beginnt in der Luft zu trudeln. Und im Grunde ist jetzt schon der Punkt erreicht, wo das Flugzeug eigentlich verloren ist. Die Piloten bekommen es nicht mehr unter Kontrolle. Die Boeing sinkt immer schneller und schneller und schlägt dann auf dem Wasser auf. Nur 5 Minuten nach dem Start und nur 20 Kilometer von der Küste entfernt. Alle Fluggäste, alle Besatzungsmitglieder kommen bei dem Absturz ums Leben. Es ist der Absturz mit den meisten deutschen Opfern, der sich jemals ereignet hat.
Was ich, denke ich, so krass daran finde, ist halt wirklich, es wirkt zumindest so von außen betrachtet, als wären die Piloten im Grunde sehenden Auges so in diese Katastrophe hineingeschlittert. Und dass sie eben trotz dieser sehr, ich sag mal so von außen betrachtet, so trotz dieser sehr offensichtlichen Probleme beim Start funktionierte der eine Geschwindigkeitsmesser nicht, dann in der Luft werden zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten angezeigt, der Autopilot wird trotzdem aktiviert, dann wird gegen den Autopiloten gearbeitet und so weiter. Also das finde ich so faszinierend daran, dass es so sehr, also offensichtliche Fehler einfach sind, die dort begangen wurden, wo man sich schon ein bisschen fragt, wie konnte das passieren? Und es gab dann ja natürlich auch eine Untersuchung danach. Was ist da zum Vorschein gekommen?
Ja, was schon, ich glaube, sehr deutlich rüberkam, die Ursache war ja wirklich dieser defekte Geschwindigkeitsmesser und, was du eben auch erzählt hast, dieser ja wirklich katastrophale Umgang der Crew damit. Und die große Frage ist jetzt als erstes, warum hat dieser Geschwindigkeitsanzeiger nicht richtig funktioniert? Und da müssen wir wieder an den Anfang gehen. Die Unglücksmaschine war ja dieses Ersatzflugzeug und dieses Flugzeug stand gut 20 Tage lang ungenutzt in Puerto Plata rum. Und in diesen 20 Tagen, wo diese Maschine außer Betrieb war, da muss irgendwas passiert sein. Und tatsächlich hat man dann auch herausgefunden, ein sogenanntes Staudruckrohr ist in dieser Zeit verstopft, wahrscheinlich einfach durch Schmutz oder durch Insektennester. Denn während der Standzeit wurde dieses Rohr nicht abgedeckt, was eigentlich weltweit üblich und Standard ist bei geparkten Maschinen. Da musste ich übrigens sehr daran denken, an diese Bilder von diesem spanischen Flughafen, als Corona so losging oder als Corona auf dem Höhepunkt war und alle Airlines Maschinen geparkt haben, gab es ja diesen riesigen Flughafenparkplatz in dieser spanischen Einöde. Ich glaube, da war nichts groß rum. Und ich habe aber diese Bilder im Kopf, wo diese Maschinen alles so richtig verpackt waren, sage ich mal, wo alles abgeklebt, abgedeckt waren, auch die Türen und so weiter, Triebwerke sowieso. Und selbst wenn man jetzt nicht ein Flugzeug für, weiß ich nicht, ein Jahr oder so parkt, sondern jetzt vielleicht nur erstmal für einen Monat oder so, auch dann gehört es zum Standard, dass man eben Dinge, empfindliche Sensoren und Bauteile eben abdeckt. Und das ist aber etwas, was nicht passiert ist. Und das ist auch etwas, was man Birkenair hinterher auch zum Vorwurf macht. Und dieses Staudruckrohr, das ist dafür da, ja, das liefert Daten für Flugzeugsysteme. Und ein System ist eben auch der Geschwindigkeitsmesser. Der Untersuchungsbericht kommt aber zum Schluss, das alleine ist gar nicht der alleinige Grund für den Absturz. Also das Verhalten der Cockpit-Crew war ja, schlicht und einfach katastrophal. Zum einen wurde kritisiert, dass die Piloten den Start nicht abgebrochen haben. Da haben wir auch drüber geredet. Das wäre bei großen etablierten Airlines absolut Vorschrift gewesen, dass man mit einem ja defekten Geschwindigkeitssensor oder Anzeiger einfach nicht startet. Das ist nicht passiert. Zum anderen stellt der Bericht aber auch fest, wären die Staudruckrohre vor Abflug am Boden richtig überprüft worden, dann wäre dieser Fehler aufgefallen. Aber auch das hatte die Crew versäumt und das wirft schon Fragen auf, wie es eigentlich um die Sicherheitskultur bei Birkenair selbst bestellt war. Denn auch die grundsätzliche Ausbildung der Piloten wird bemängelt. Also sie seien in viel zu kurzer Zeit ausgebildet worden, haben zu wenige fachliche Kenntnisse, ihnen fehle auch die Routine im Umgang mit Fehlern und sie seien mit der Situation, also diesem falschen Geschwindigkeitsmesser, komplett überfordert gewesen. Sie haben nicht mal das Bordhandbuch, also so diese Checklisten, die ja in der Luftfahrt üblich und vorgeschrieben sind, wirklich beachtet oder abgearbeitet, wie das eigentlich bei solchen Sachen vorgesehen wäre. Ja, und so waren sie am Ende dann auch gar nicht in der Lage, dieses Problem zu lösen. Denn der Bericht sagt nämlich auch, das Flugzeug sei immer steuerbar gewesen, wenn die Crew nur richtig reagiert hätte. Aber das Problem, sie waren eben völlig überfordert mit dieser Situation. Sie waren teilweise auch nicht richtig dafür ausgebildet und trainiert für solche Fälle. Ja, und so wussten sie wohl bis zum Ende auch gar nicht wirklich, was mit ihrem Flugzeug jetzt gerade passiert und in welcher Situation sie da gelandet sind. Und das ist schon ein sehr vernichtendes Urteil, dass dieser Untersuchungsbericht eben der Besatzung macht, aber auch der Birkenair selbst.
Das ist echt krass. Also im Grunde waren es ja wirklich, also es bestätigt diese Untersuchung dann ja im Grunde, dass es wirklich alles vermeidbare Fehler gewesen sind, die da letztendlich zur Katastrophe geführt haben. Also ja, fand ich ja faszinierend eigentlich, dass, also wie das überhaupt passieren kann. Und es, also man muss wirklich sagen, es ist ein vernichtendes Urteil von dem Untersuchungsbericht, der sagt, das hätte alles nicht passieren müssen. Wir hatten ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, das hängt auch alles sehr viel mit dem Geschäft des Charter oder des Charterurlaubs zusammen, das damals sich oder immer größer und größer wurde. Wo ist da genau der Zusammenhang zwischen dieser neuen oder relativ neuen Branche und dem Unfall, der hier passiert ist? Abgesehen davon, dass es eben Ögertours waren, die Reiseveranstalter waren und so.
Ja, es gab danach in der Öffentlichkeit eine ziemlich große Diskussion darüber, über dieses Chartergeschäft und die Hintergründe an sich. Denn man hat sich in der Öffentlichkeit und auch viele Journalisten haben sich die Frage gestellt, wie sicher sind solche Flüge eigentlich und wie sicher können solche Flüge überhaupt sein, wenn die ganze Pauschalreise, also Flug plus Hotel, im Grunde wahnsinnig billig ist, vergleichsweise. Und der Absturz eben dieser Birkenair-Maschine macht schon deutlich, wo scheinbar gespart wurde, nämlich ja im Grunde bei der Sicherheit. Zum einen bei einer Besatzung, die schlecht ausgebildet ist, bei der falschen Abstellung dieser Maschine, also eben ohne Abdeckung, aber auch bei der fehlenden Überprüfung vor dem Start. Und der Verdacht liegt schon nahe, dass eben diese billigen Urlaube auch nur deshalb so billig sind, weil woanders gespart werden muss. Und zum großen Teil wird vielleicht auch an der Sicherheit gespart. Das ist so jetzt das, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird und im Raum steht. Und im Fokus stand auch die Tatsache, dass Birgen er selbst gar keine Flugrechte hatte, sondern eben über dieses Konstrukt der dominikanischen Airline unter Birgen-Airfliegern, ja, das alles durchgeführt wurde. Und wenn man sich eben die Fakten anschaut, die der Untersuchungsbericht zutage gefördert hat, kommt man schon irgendwie zum Schluss, der Absturz wäre total vermeidbar gewesen, wenn die Crew eben richtig ausgebildet wäre, wenn sie richtig reagiert hätte und wenn auch Birgen Air eine Sicherheitskultur etabliert hätte, die darauf ausgerichtet wäre. Und das geht eben los, dass Flugzeuge richtig abgestellt werden, dass die Crews aber auch klare Anweisungen haben, wie ein Flieger vor dem Start kontrolliert wird, wie mit Störungen, mit Problemen dann umgegangen wird, wenn man solche Sachen abarbeitet. Aber all das hat gefehlt. Und am Ende sind deshalb 189 Menschen gestorben.
Richtig krass. Also, dass man hier wirklich im Grunde genommen eine direkte Linie so ziehen kann von eben all diesen Sachen, die gemacht wurden, um, ja, einfach Geld zu sparen und billige Flüge anbieten zu können, hin zu dem, was dann zu der Katastrophe geführt hat. Finde ich immer wieder faszinierend, wie, ja, muss man sagen, also so komplex diese Fälle häufig auch sind, so wie einfach dann trotzdem aber doch einfach die Erklärung auch sein können. Und was ja auch ein Problem war ja nicht nur das, was du gerade alles gesagt hast, was nicht zum Absturz geführt hat, sondern auch danach, wie die Airline mit den Angehörigen umgegangen ist, oder?
Genau, also es gab nach dem Absturz dieser Birgen Air-Maschine von Birgen Air selbst kaum Unterstützung oder ja Hilfe für die Angehörigen. Und was für viele Angehörige besonders schlimm ist, die meisten Opfer, die liegen tatsächlich bis heute auf dem Meeresgrund in 2000 Metern Tiefe vor Puerto Plata. Denn das ist die Kritik, die von vielen Angehörigen kommt. Die Behörden in der DOMREP und auch die Airline haben viel zu wenig dafür getan, um die Menschen zu bergen. Auch die meisten Wrackteile oder Trümmerteile, die liegen immer noch unten im Meer. 73 Leichen wurden insgesamt geborgen, also wirklich nur ja wenige im Verhältnis der Opferzahlen bei 189 Toten. Nicht mal die Hälfte aller Opfer hat man geborgen. Die Behörden sagen damals wie heute, ja, die Arbeiten sind schwer und gefährlich und auch die Behörden in der DOMREP sind technisch gar nicht so gut ausgerüstet für solche Bergungsaktionen. Zum anderen gibt es dort im Meer aber auch sehr viele Haie und auch das mache die Arbeiten eben schwer. Auf der anderen Seite sind die Angehörigen, die sagen, niemand strengt sich genug an, es gibt sich eigentlich keiner Mühe oder es gibt viel zu wenig Engagement, dass man sich wirklich darum kümmert und sich dieser Bergungsarbeiten annimmt. Und was den Punkt der Angehörigen auch nochmal untermauert, ist eine andere Geschichte, die sich 2 Jahre nach dem Unglück ereignet. 2 Jahre nach dem Unglück werden nämlich quasi zufällig auf einer Mülldeponie in Puerto Plata nicht nur Flugzeugteile entdeckt, sondern sogar Leichenteile. Und das alles wirft natürlich ein wahnsinnig schlechtes Licht auf die Behörden dort. Also es steht eben der Vorwurf im Raum, dass die Behörden sehr schlampig damit umgehen und dass sich da niemand wirklich einer Verantwortung bewusst ist. Und dass eben auf Kosten der Angehörigen die Menschen, Familienmitglieder, Freunde verloren haben, die immer noch dort am Meeresboden liegen.
Das ist schon echt richtig fies. Also auch gerade die Sache mit der Müllhalde kann ich mir 100%ig vorstellen, wie schwer das für die Angehörigen von dem Fall ist. Welche Auswirkungen oder Konsequenzen hatte das denn dann auf Birgen Air und auch Ögertours?
Ja, sowohl Birgen Air als auch Alas Nacionales haben diese Katastrophe wirtschaftlich nicht überlebt. Sie mussten noch 1996 Konkurs anmelden. Ögertours wiederum gab und gibt es immer noch. Ögertours war ja selbst nur der Reiseveranstalter. Zwar geriet Ögerturs auch sehr in die Schlagzeilen nach dem Absturz, auch sehr kritisch eben dieses Konstrukt Bürgenair, keine Rechte, dann diese Airline aus der Domrep und so weiter. Also das stand groß in den Medien, gab es viele Schlagzeilen zu. Aber Ögerturs hat das Ganze wirtschaftlich überlebt und sie blieben auch weiter im Geschäft. 2010 wurde die Ögerturs dann an Thomas Cook verkauft, also diesen riesigen internationalen Konzern. Ja, wie man weiß, Thomas Cook ist ja auch pleite gegangen. 2018 wurde Ögerturs vorher aber noch mit einem anderen Reiseanbieter verschmolzen, den Bucher Reisen, kennen vielleicht auch viele noch. Und beide gehörten dann eben zum Thomas Cook Konzern. Wie erwähnt, 2019 dann diese riesige Pleite von Thomas Cook und im Rahmen dieser Insolvenz wurden dann Ögerturs und Bucher Reisen ja aufgelöst und das Geschäft wurde von einem niederländischen Anbieter übernommen, Annextour. Und genau, also Bucher Reisen und Ögerturs gehören jetzt zu einem niederländischen Konzern. Als Markennamen gibt es aber beide immer noch. Also es ist ja nicht mehr ganz dieses eher Familienbetrieb ist es nicht wirklich, aber es ist ja sehr klein losgegangen und sehr erfolgreich und war ja schon irgendwie so ein Name für sich und ist mittlerweile eben komplett aufgegangen in so einem internationalen Tourismus-Megakonzern, sage ich mal.
Das ist ja auch einfach nochmal so ein Zeichen, wie sich im Grunde genommen in diesen ja 30 Jahren etwa oder 25 Jahren einfach auch so die Branche geändert hat. Also warum die Reiseveranstalter so bekannt und so groß waren in den 90ern, war ja einfach, dass du eben nicht die Möglichkeit hattest, wie jetzt eben, du gehst, du machst irgendwie dein oder du schaust auf dein Handy und buchst dir einen Flug. Das war ja einfach 1996 nicht möglich. Und deswegen war es ja einfach so. Deswegen, ja, ganz interessant, dass die da jetzt so, ja, wie du gesagt hast, in diesem Riesenunternehmen aufgegangen sind, noch so als Marken weiter bestehen. Ich hatte, das hat damit nicht so viel zu tun, aber ich hatte tatsächlich immer noch im Kopf, Thomas Cook wäre so ein frühes Corona-Opfer gewesen. Aber nee, du hast natürlich recht, das war, glaube ich, im September 2019. Also die waren quasi, ja, ein halbes Jahr zu früh sozusagen. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Insgesamt eine total interessante Zeitreise in gerade so diese Zeit der Chartergesellschaften, der Reiseveranstalter. Und mal wieder eine absolute Erinnerung daran, was alles für Katastrophen passieren können, wenn solche Unternehmen ja Geld über Sicherheit stellen.
Definitiv. Und das finde ich auch so spannend an diesem Fall, dass es so ein Einblick ist in die Zeit und auch in diesen Zeitgeist und eben, wo an falscher Stelle gespart wurde und ja, was für tragische Folgen das Ganze hatte. Die Bilder zu diesem Fall, wie immer, in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast.
Ja, und schreibt uns auf jeden Fall, wir lesen jede Nachricht und freuen uns immer über Feedback, Anregungen, Vorschläge und natürlich auch, wenn ihr selbst Geschichten zu erzählen habt. Max, damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, oder?
Genau, bis zum nächsten Fall. Bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.